So eine wache Gemeinde hat man ja selten so mit einem guten Kaffee gestärkt jetzt zur Predigt und so. Ich hoffe nur, dass die Verdauung nicht gegen mich spricht. Ja, ihr seid da, gut. Ihr lacht sogar bei Witzen, die gar nicht so witzig sind. Danke. Ja, wir haben ganz viele Gäste heute unter uns. Das freut mich sehr. Herzlich willkommen noch einmal, alle, die heute zum ersten Mal da sind bei uns. Super. Ihr habt einen ganz guten Sonntag gewählt. Also es ist nicht jeden Sonntag so mit Frühstück, aber was meinst? Okay, wir werden drüber reden. Heute haben wir ein ganz gutes Thema, Frühstück mit Jesus. Und ich hoffe, das war schon ein bisschen Frühstück mit Jesus heute Morgen. Denn wenn der Leib Christi zusammenkommt, dann ist Jesus ja mitten unter ihnen. Und das ist etwas, wenn wir die Evangelien lesen, dann fällt uns das auf bei Jesus. Was ganz Besonderes. Natürlich die Wunder und die Worte des ewigen Lebens. Aber die Art und Weise, wie Jesus überall, wo er hingekommen ist, Gemeinschaft geschaffen hat, das ist was ganz Besonderes, finde ich. Und wir lesen deshalb sehr oft, dass Jesus mit den Leuten gegessen hat. Ja, dass er sogar von den Jüngern nach der Auferstehung erkannt wurde an der Art und Weise, wie er für das Essen gedankt hat und es ausgeteilt hat. Das war ein Kennzeichen von Jesus. Ja, Essen war und ist heute immer noch viel mehr als Nahrungsaufnahme. Kein Fast Food. Damals hat das Essen immer länger gedauert. Da musste das, Schweine haben es nicht gegessen, das Händel noch geschlachtet werden und so weiter. Es hat länger gedauert. Man hat Zeit gebraucht und man hat das Leben geteilt in diesen Zeiten. Und so sieht man bei Jesus, dass er oft die Jünger zusammengeholt hat und mit ihnen gegessen hat und am Tisch über ganz entscheidende Dinge mit ihnen geredet hat. Tischreden. Vieles, was wir in der Bibel lesen, sind Tischreden. Und das Erkennungszeichen, wie lieb er uns hat und dass wir ein Körper sind, ist das Abendmahl, auch wieder ein Essen. Und wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird er ein Hochzeitsmahl für uns veranstalten. Und wir werden wieder gemeinsam essen. In der Offenbarung sagt er, ich stehe vor deiner Tür und ich klopfe an. Wenn du aufmachst, dann komme ich rein und wir essen miteinander. Ja? Deshalb, Frühstück mit Jesus, das soll eigentlich jeder Gottesdienst sein, ob mit Frühstück oder ohne Frühstück. Jesus hat was vorbereitet für uns. Darum geht's. Wir lesen jetzt, wie Jesus mal die Jünger überrascht hat mit einem guten Frühstück. Und einem der Jünger, dem Leiter, dem Petrus, was ganz Besonderes bei diesem Frühstück mitgeteilt hat. Johannes 21 ab Vers 1. Ich lese mal vor. War also nach der Auferstehung. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon, Petrus, Thomas, der auch Didymus genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jungs, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Dann werft das Netz doch auf der anderen Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Und sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, da warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Und da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihm am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es, denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, er nahm das Brot, gab es ihnen, ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Dann sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Dann hüte meine Schafe. Und Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt doch alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Dann sorge für meine Schafe. Das ist ein Text, der mich immer wieder wirklich berührt. Ich bin so live dabei, so am See, Lagerfeuer, das ist sowieso was Besonderes, finde ich, ja. Die Jünger, nach einer gestressten Nacht, in einer Situation, wo sie nicht genau gewusst haben, was kommt jetzt eigentlich auf uns zu, in der Warteschleife, in einer Gegend, die sie total an frühere Dinge erinnert haben, in einer Wartesituation, die ihnen wieder Hunger nach Gott gemacht hat. Das ist der erste Punkt. Wir müssen wissen, Jesus war 40 Tage lang nach der Auferstehung mit seinen Nachfolgern unterwegs, ist ihnen immer mal spontan in gewissen Situationen erschienen und sie haben nie genau gewusst, kommt er oder kommt er nicht. Immer in der Erwartung, Gott zu erleben, Jesus zu erleben. Er ging mit ihnen auf einen Berg, er hielt Gottesdienst mit ihnen, da waren 500 Männer dabei, wahrscheinlich noch einmal so viele Frauen und Kinder, also mindestens 1000 Leute, ein Riesending, wenn du es überlegst, ja. Das ist auch aufgefallen. Die Menschen haben Jesus, nicht nur die 12 Jünger, wie man manchmal denkt, viele Menschen haben Jesus, den Auferstandenen, gesehen. Jesus hat sich Zeit genommen für die Menschen. Nach Ostern hat er den Jüngern gesagt: Geht zurück nach Galiläa an den See Genezareth. Dort werde ich euch begegnen. Und das haben die Jünger dann auch gemacht. Und sie sind jetzt in die Gegend gegangen, wo alles angefangen hat. Eine Gegend, die voll war von den Wundern und den Dingen, die sie mit Jesus erlebt hatten. Jeder Ort, zu dem sie da gegangen sind, hatte eine Geschichte mit Jesus. Und in dieser Wartezeit, okay, wir warten jetzt hier auf Jesus, haben sie sich bestimmt über vieles unterhalten, was sie mit ihm erlebt haben. Es war ihnen wieder gegenwärtig. Aber wo bleibt Jesus? Jesus kommt nicht. Und der Petrus, ein Mann der Tat, sagt: Ich gehe jetzt fischen, ja. Ich will jetzt nicht meinem Vater in seinem Betrieb einfach nur auf der Tasche liegen. Ich tue was, ja. Wir gehen fischen. Vielleicht will ja Jesus, dass wir in unseren alten Beruf zurückgehen. Warum sollten wir uns sonst hier am See treffen? Und sie gehen fischen die ganze Nacht. Und das ist ziemlich frustrierend. Sie fangen nichts. Aber selbst das ist eine Erinnerung für Petrus. Denn so hatte er Jesus kennengelernt. Genauso war's. Und Jesus war an Bord und benutzt sein Boot als Rednerkanzel für die vielen Leute am Ufer. Und gibt Petrus dann quasi den Lohn, dass er sein Boot zur Verfügung gestellt hat, wirft das Netz auf der anderen Seite aus und das Netz war voll. Ja. Und dieses Erlebnis, eine Nacht gefischt, nichts gefangen, sehr frustrierend, besonders wenn du so in einer Warteschleife drin bist und dich nicht auskennst, was ist jetzt überhaupt, wird jetzt wieder durch ein Wunder Jesu einfach Gottes Wirksamkeit deutlich. In ganz alltäglichen Dingen. Wartesituationen, die gibt es ja bei uns auch, oder? Und es ist bei uns auch so, dass wir vielleicht mit aller Anstrengung irgendwas versucht haben, was eigentlich sonst nicht mehr klappt, wo wir gedacht haben, das sind doch unsere Fähigkeiten, das kriege ich doch hin. Und das Netz bleibt leer. So Situationen gibt es bei uns auch. Und wir fragen Gott: Was ist los? Jesus, wo bist du? Ich spüre dich überhaupt nicht, dein Segen ist weg. Und dann steht Jesus am Ufer und sie kennen ihn nicht und fragt: Habt ihr was zum Frühstück, Jungs? Da steht wirklich Jungs, also eigentlich Peis, das kann Kinder oder Jugendliche oder Jungs heißen. Ja. Und sie sagen, müssen das zugeben: Sorry, wir haben nichts gefangen. Das ist ziemlich peinlich für Fischer. Ja. Die ganze Nacht und nichts gefangen. Und dann kommt das Wunder: Werft es auf der anderen Seite aus. Ja, du Besserwisser, du weißt wieder besser. Aber sie gehorchen Und sie erkennen Jesus an der Wirksamkeit seines Wortes. Im Gehorsam erkennen sie, dass Jesus da ist, auch in einer Alltagssituation, wo sie in der Niederlage leben. Solche Situationen gibt es bei uns. Es können so offene Fragen sein. Welche Schule wähle ich noch? Was mache ich nach der Schule? Studium oder Lehre? Wie geht's weiter? So lebensentscheidende Fragen. Wen soll ich heiraten? Ja? Soll mich überhaupt jemand heiraten? Das sind so wichtige Fragen. Ja? Es kann eine Krankheit sein. Es kann eine Phase der Arbeitslosigkeit sein. Eine Veränderung im Leben. Eine Entscheidung, die ansteht. Es kann ein Verlust von einem ganz lieben Menschen sein. Es gibt so viele Situationen, wo wir meinen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du? Und so wird es den Jüngern in dem Moment auch gegangen sein. Und Jesus war schon da, als sie die Nacht über gefischt hatten. Denn ein Kohlenfeuer braucht eine Zeit lang, bis es die Glut hat. Ja? Er hatte schon das Feuer gemacht. Im Wissen, jawohl, es kommt der Zeitpunkt, da brauchen sie mich. Da brauchen sie ein gutes Frühstück. Er hat auf sie gewartet, dass sie endlich an die Nähe des Ufers kamen. Vielleicht gibt es so flaute Zeiten bei dir, wo auch selbst im Dienst in der Gemeinde, wo du mithilfst, irgendwie auch nichts weitergeht oder dich nichts richtig freut oder ja, die Liebe für die Menschen dich verlassen hat. Jesus will dir begegnen in dieser Zeit. Er ist da, er hat ein Frühstück, er hat eine gute Nahrung für dich. Jesus will mit dir Gemeinschaft haben. Es liegt nie daran, dass Jesus sich jetzt zurückzieht und sagt, na, mit dir will ich nichts zu tun haben. Überhaupt nicht. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Und er hat schon was vorbereitet. Er steht vor der Tür und klopft an. Davon kannst du ausgehen. Er ist da für dich, auch wenn du es nicht fühlst. Ich habe manche solche Zeiten gehabt, die schwer waren. Und im Nachhinein möchte ich sie nicht missen, weil ich in den Zeiten mehr über Gott gelernt habe und vor allem auch mehr über mich selbst gelernt habe. Und mehr gelernt habe, wie sehr ich ihn brauche und wie sehr ich Vergebung brauche. Diese Wartezeiten sind Wachstumszeiten. Wenn Gott uns warten lässt, dann handelt er schon, auch wenn wir es nicht sehen oder spüren. Er bereitet was vor. Im Versagen, im eigenen Versagen erleben die Jünger in dieser Nacht ganz neu die Kraft Gottes. 153 große Fische. Das ist so eine Signalzahl. Damals war die allgemeine Lehre, es gibt 143 Nationen auf der Welt, 153. Und das ist eine Erinnerung an die Weltmission auch. Den eigentlichen Auftrag, Menschenfischer zu sein. Es geht jetzt um diese neue und alte Berufung mit einer neuen Kraft, nämlich mit dem Heiligen Geist, die die Jünger zu bewältigen hatten. Gott erinnert uns in Zeiten der Schwäche immer wieder daran, dass er es ist, der durch uns wirken will. Selbst wenn wir ganz schwach sind, ist er es, der in unserer Schwachheit mächtig wird. Und das ist es, was wir so oft vergessen. Wir können eigentlich gar nichts bewirken. Es ist der Heilige Geist, die Kraft Gottes, die Menschenleben wirklich verändern kann. Und es ist die Wirksamkeit des Wortes Gottes, auch heute Morgen, dass Jesus durch den Heiligen Geist es schafft, in dein Herz hineinzusprechen. Das ist nicht das, was ein Mensch tun kann, aber Gott macht das und ich bin so froh, dass es so ist. Wie ist es denn bei unseren Kindern? Wann wachsen die denn? Ferien meistens, wenn sie Ruhe haben, bei Krankheitsphasen, wo sie warten und Zeit haben zum Wachsen. Ja. Und so ist es doch bei uns auch. Wir wachsen in diesen Zeiten. Wachsen auf den hin, der das Leben ist, Jesus. Ohne Jesus bleibt nämlich unser Netz leer, egal wie wir uns anstrengen. Nach der Arbeit kommt jetzt das Frühstück. Jesus will mit den Jüngern das Leben feiern. Und er macht aus Niederlagen, macht er ja, Gewinn, macht er was ganz Schönes. Er lädt die geschlauchten, hungrigen, durchfrorenen, durchnässten Jünger ans wärmende Feuer zu einem guten Frühstück ein. Jesus zeigt ihnen, dass er der ist, der der Lebensversorger ist. Und dass das ganze Sorgen machen und dieses, ach, jetzt haben wir nichts für einen Tag, ja. War völlig unnütz, diese Gedanken, dass die völlig umsonst sind, wenn wir Jesus als Lebensversorger in unserem Leben wissen und auch damit rechnen, dass er für uns sorgt. Wenn wir am Ende unserer Kräfte sind, bekommen wir nämlich Angst. Und das ist sehr oft Existenzangst. Wie wird alles weitergehen? Werde ich die Schule schaffen? Werde ich meinen Job behalten? Werden unsere Beziehungen halten oder zerbrechen, wieder heilen? Werde ich noch mit den anderen mithalten können? Werden mich die anderen noch mögen oder aushalten, wenn sie meine Schwachheit sehen? Und es ist so, je weniger Zeit wir mit Gott haben, umso größer werden diese Ängste. Das ist wirklich, das hängt zusammen. Je weniger Zeit, je weniger Nahrung du von Gott aufnimmst, je weniger du weißt, wer Gott ist, auch in deinem Leben, umso größer werden wieder diese anderen Stimmen und diese anderen Ängste, die dich ins Zweifeln bringen, die dich ganz klein machen, die dich wieder gehetzt sein lassen. Jesus möchte mit dir Qualitätszeit verbringen. Er möchte dich ausrüsten. Liebe geht durch den Magen, auch geistlich. Ja? Er möchte dir seine Liebe zeigen, indem er dir gute Nahrung gibt. Und dir wieder die richtige Motivation und die Liebe gibt für die Aufträge, die er für dich hat. Die Aufträge sind, aber gleichzeitig dir und anderen dienen. Wenn du Gott dienst, dann dient er dir auch dabei. Dieses gute Frühstück, diese Einladung zum Candlelight-Dinner oder zum Lagerfeuer, die gilt dir jeden Tag. Gott möchte dich wirklich ausrüsten, dass du deinen Tag packst. Schlag seine Einladung nie aus, egal wie voll dein Tag ist. Nimm dir die Zeit. Gib dich nicht mit Fast Food zufrieden, das hängt dir nämlich irgendwann mal aus dem Hals raus. Wer von euch war schon 5 Tage die Woche bei McDonald's? Keiner, doch einer. Ja, das ist die Ausnahme. Es gibt wenige, die das aushalten. Ja. Kriegst einen Orden. Eben, du brauchst diese gute Nahrung, diese Vitamine von Gott. Gott sei Dank gibt es bei McDonald's jetzt hier auch gute Sachen. Ja, ich wollte jetzt keine Anti-Werbung machen. Man kann auch gut essen. Ja, und es ist wichtig, dass du den Tag über immer wieder diese Mahlzeiten mit Gott dir die Zeit nimmst. Es gibt, durch den Tag über gibt es immer irgendwelche Ruhephasen, Pausen, Zeit für Gebet, Zeit, um Gottes Wort beim Autofahren zu hören zum Beispiel, eine gute Predigt oder einfach Gottes Wort, da gibt es so tolle Sachen jetzt, oder am Handy. Zeit, um dich mit Jesus zu beschäftigen und er redet dann in dein Leben hinein. Er rüstet dich aus, er macht dich weise in Entscheidungen. Er ist wirklich der, der auch Befreiung gibt von falschen Gedanken. Nütze diese Wartezeiten und nimm dir in der Früh Zeit, um deinen vor dir liegenden Tag mit Jesus zu besprechen. Geh mit ihm spazieren, trink einen Kaffee mit ihm. Ja? Hab diese Qualitätszeit. Das ist in jeder Beziehung wichtig. Wir kennen das von unseren menschlichen Beziehungen. Das gilt auch für Gott. Nach diesem guten Frühstück, wo über alte Zeiten wahrscheinlich geredet wurde, kommt jetzt die Arbeitsbesprechung. Frühstück ist zu Ende und jetzt gibt es eine Predigt von Jesus. Und der Petrus denkt sich schon, oh, Jesus will mit mir alleine reden. Jetzt kriege ich eine Gardinenpredigt, denkt er vielleicht. Ja? Er nimmt sich den Petrus zur Seite und fragt ihn, den leitenden Mitarbeiter, etwas, was eine ziemlich peinliche Situation, nämlich, dass er ihn 3-mal verleugnet hat, als Jesus eigentlich seine Gemeinschaft am meisten brauchte, spricht er jetzt an, ohne es beim Namen zu nennen. Er arbeitet das seelsorgerlich mit seinem leitenden Mitarbeiter auf, ohne dass er ihm jetzt so vorhält, siehst du, ich habe es ja schon gleich gesagt, du wolltest mit mir sterben, schau, was du gemacht hast. Der hätte ja voll loslegen können. Wir hätten das wahrscheinlich sogar gemacht, oder? Ganz schnell sind wir dabei, die Fehler der anderen zu erkennen und auch zu benennen. Wie gehst du mit deinen eigenen Fehlern eigentlich um? Ja? Manchmal sind wir ja auch schlimmer als wahrscheinlich unser schlimmster Erzieher jemals war, mit uns selbst. Ich Depp, ich Blödmann, ja, und ich kenne das von mir, wenn ich mir einen Finger haue oder was falsch mache und wieder was nicht gelungen ist. So geht Jesus nicht um mit Petrus, so geht er auch nie mit uns um. Und da machen wir viel falsch und wir hören diesen negativen Stimmen, die wir manchmal über uns selbst sagen, auch noch zu und denken, das ist so. Jesus denkt ganz anders von uns. Er nimmt sich Petrus jetzt seelsorgerlich vor und er spricht das Zentrum des Ganzen an. Und da geht es nicht um die Arbeit, es geht nicht um das Versagen, es geht nicht um die Feigheit von Petrus, sondern es geht um die Beziehung, die Petrus mit Jesus hat und hatte und die gestört ist und die eigentlich von der Seite von Petrus her immer noch nicht ganz aufgeräumt ist. Er spricht das Zentrale an. Petrus, du hast was Falsches gemacht, aber eigentlich geht es mir darum, bist du immer noch mein Freund? Hast du mich noch lieb? Hast du mich lieb?
Hast du mich lieb?
Wir schauen uns das jetzt an. Dieser Neuanfang von Petrus geht durch ein Erkennen der eigenen Unfähigkeit und der eigenen Selbstgerechtigkeit, die er auch hatte, dahin, dass er jetzt in der Gerechtigkeit Christi endlich fähig ist, Jesus zu dienen und anderen Menschen zu dienen. Schon bei der ersten Begegnung, die Petrus mit Jesus hatte, war so ein Fischfang. Und das Netz ist voll und Petrus geht auf Jesus zu und sagt etwas, wo ich mir immer gedacht habe, wieso sagt er das? Herr, ich bin ein sündiger Mensch, sagt er. Er erkennt also in der Gegenwart Jesu seine eigene Schuld und weiß, dass er Vergebung braucht. Und genauso ist es hier auch. Wieder erkennt er, dass er ein sündiger Mensch ist. Und damals hatte Jesus gesagt, du bist Simon. Von jetzt ab wirst du The Rock heißen, Petrus. Ja? Er hat ihm was zugetraut und jetzt hat er wieder versagt. Er erkennt seine Sünde, aber er erkennt auch, dass Jesus es mit ihm doch noch einmal wagen will. Viele sehen bei einem Neubeginn oft nur schnelle Lösungen, ja? Schnelle Vergebung und dann geht's weiter wie zuvor. Das ist bei Jesus hier ganz anders. Es geht um einen Neubeginn, der wirklich eine Lebensveränderung ist. Denn ein Neubeginn, Vergebung ohne Lebensveränderung ist frustrierend für alle, für einen selbst. Jesus möchte von Grund auf aufräumen beim Petrus. Es geht um die Beziehung zu Jesus. Es geht nicht um Gesetz, es geht nicht um Leistung, es geht nicht um Pflicht. Es geht um die Beziehung zu Jesus. Petrus hätte sagen können, ja Jesus, du musst verstehen, immerhin war ich ja der Einzige mit Johannes, der mit in den Gerichtshof gegangen ist. Ist das denn nichts? Ich war doch eigentlich sehr mutig und das war doch nur eine Notlüge. Ich meine, bitte, die hätten mich auch umgebracht. Aber Petrus schweigt, er tut sich nicht mehr selbst rechtfertigen. Er geht auf das ein. Jesus fühlt Petrus auf den Puls. Petrus, wofür schlägt dein Herz? Wofür willst du dein Leben einsetzen? Was ist der Motor für das, was du tust? Was ist deine Motivation? Und Jesus fragt, hast du mich lieber als die anderen? Das ist auch eine interessante Frage. Ja? Wenn alle anderen dich verlassen, ich bleib bei dir. Hast du mich lieber als die anderen? Wieso fragt Jesus so? Komme noch nachher dazu. Seelsorge nicht mit dem Hammer, sondern die Beziehung wiederherstellen will. Hast du mich lieber als die anderen? Jesus fragt zweimal mit dem griechischen Wort Agape. Ja? Hast du mich mit der Liebe, die nur Gott schenken kann, lieb? Und Petrus antwortet immer mit einem anderen griechischen Wort, mit Phileo. Ja, Jesus, ich hab dich lieb, so wie Freunde einander, Kameraden, die höchste menschliche Liebe jemanden lieb haben kann. Und am dritten Mal fragt Jesus dann, hast du mich lieb? Und nimmt das Wort, was Petrus genommen hat. Hast du mich lieb wie einen Freund? Und dann wird der Petrus traurig und denkt sich, selbst das traut er mir nicht zu. Und er erkennt auch, selbst das schaffe ich ja nicht aus eigener Kraft. Herr, ich brauche deine Liebe, sonst bin ich verratzt, verkauft und verloren. Und jetzt wird ihm auch klar, warum Jesus vielleicht fragt, hast du mich lieber als die anderen? Weil nur aus dieser Liebe heraus Jesus ein Vorbild sein kann. Petrus ein Vorbild sein kann. Und er wirklich Jesus dienen kann. Nicht aus eigener Kraft, sondern nur aus Gnade. Dreimal hat Petrus verleugnet, dreimal bekennt er Jesus seine Liebe ganz neu und dreimal wird er wieder als Hirte in sein Leitungsamt eingesetzt. Die Liebe, die Petrus empfängt, die soll er jetzt gleich weitergeben. Und das ist echte Vergebung, ja? Dass Jesus ihn jetzt wieder einsetzt und sagt, so, jetzt gib das weiter, was ich dir gegeben habe. Vergebung ist bei Jesus immer ganz echt. Es ist wirklich ein Neuanfang. Es ist unglaublich. Natürlich müssen wir Konsequenzen unserer Sünde tragen. Aber Jesus sagt, okay, reset auf null und du darfst jetzt neu anfangen. Jeden Morgen ist seine Gnade neu. Wir können das nicht verstehen. Bei Jesus ist das aber so. Aber die Gnade will uns verändern. Nicht neu drauf lossündigen, sondern jetzt wirklich neu verändert die Dinge angehen und leben. Es ist nie Routine oder unser abgekühltes, tatenloses Christsein das Problem, sondern das Problem ist immer die Beziehung, die abgekühlt ist und routiniert geworden ist und kalt geworden ist, die Beziehung zu Jesus. Wenn die erste Liebe nicht mehr da ist, dann fehlen noch die Taten, die ersten Taten der Liebe. Und es wird noch deutlich, Jesus erinnert die Jünger, vielleicht auch an Petrus jetzt mit dieser Frage, hast du mich mehr lieb als die anderen daran, was ja auch kurz vorher geschehen ist. Die Frau, die Sünderin, stadtbekannte Sünderin, kommt zu Jesus, wäscht ihm die Füße mit ihren Tränen und trocknet mit den Haaren ab und alle regen sich drüber auf und Jesus lässt es gewähren und sagt, sie zeigt mir nur ihre Liebe, denn wem viel vergeben ist, der hat auch viel Liebe. Und genau das ist ja das, was der Petrus jetzt hier erlebt. Ja. Echte Vergebung bewirkt Liebe zu dem wunderbaren Gott, der sein Leben hingegeben hat für uns. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und gibt uns dann eigentlich die Motivation, Jesus im Gehorsam unsere Liebe zu zeigen. Die Berufung des Petrus wird erneuert. Er wird wieder eingesetzt, sich um die Lämmer zu kümmern, sie zu versorgen. Boske steht da, ihnen, ja? Gute Nahrung zu geben, dass sie wachsen können. Und für die großen Schafe soll er der Anführer sein, der Hirte sein. Poimen heißt vorausgehen. Und hier wird deutlich, dass er die Vergebung und die Liebe Jesu braucht, die ein Vorbild ist für andere Sünder, die Jesus auch nachfolgen dürfen. Die ganzen Helden der Bibel sind nicht einfach so makellos und toll und deshalb, wow, unsere Heroes, sondern sie sind nur Zeichen der Gnade Gottes, weil sie Loser waren und Gott was aus ihnen gemacht hat. Und wir sind nicht anders. Wir brauchen keinen frommen Schein, sondern wir sollen ja, ein Licht in dieser Welt sein, so wie wir sind, authentisch, ein Licht der Gnade Gottes. Und ich finde das so, ist euch das aufgefallen, dass der Herr Jesus und Petrus dreimal so förmlich anspricht? Simon, du Sohn des Johannes. Dreimal. Das ist für uns mit deutschen Ohren, denkt man sich, ja gut, der Vater wird noch genannt oder die Familienzugehörigkeit. Aber im Hebräischen, die Namen haben ja eine Bedeutung, klingt da immer noch die Bedeutung des Namens mit. Der versteht ja, was Johannes heißt. Simon, du Sohn der Gnade, hast du mich lieb? Das ist schon was Gewaltiges, ja? Es wird dem Simon also vor Augen gestellt, was die Gnade Gottes bewirken kann. Einen Neuanfang und große Kraft in der Gnade. Und nur in dieser Gnade bist du neu berufen, jetzt der Fels zu sein. Denn auf diese Gnade werde ich meine Gemeinde bauen. Auf das, was Jesus getan hat, nicht auf das, was du getan hast. Jesus stellt die Beziehung wieder her. Und das ist wichtig für unser Christsein. Wenn wir untreu sind, so bleibt Gott treu. Und er ruft uns, komm wieder zurück, du verlorener Sohn, du verlorene Tochter. Komm heim, zieh den Siegelring wieder an, lass dich neu einkleiden und sei wieder mein Kind. Jesus fragt dich heute, hast du mich lieb? Das ist die wichtigste Frage deines Lebens und die Antwort ist die wichtigste Antwort deines Lebens. Hast du Jesus lieb? Und wie zeigt sich deine Antwort in deinem Leben? Wie können die Menschen um dich herum erkennen, dass du einer bist, der Jesus lieb hat? Wenn du Jesus lieb hast, dann diene ihm. Lebe für ihn von ganzem Herzen. Aus Liebe, nicht aus Pflicht. Er soll Priorität sein in deinem Leben. Und er möchte dir einen neuen Auftrag geben. Und das ist vielleicht sogar dein alter Auftrag, deine alte Berufung. Aber er möchte dich erneuern. Als Petrus ein alter Mann war, schreibt er Folgendes. Und das hat sehr viel damit zu tun, was Jesus ihm nämlich nach dem allem gesagt hat. Er hat gesagt, selbst wenn du als alter Mann einmal zur Guillotine oder Petrus wurde ja auf dem Kopf gekreuzigt, wenn du einmal zum Tode geführt wirst und für mich sterben wirst, wirst du in dieser Gnade bleiben und wirst durchhalten. Und du wirst Gott verherrlichen. Das sagt Jesus, nachdem er ihn dreimal gefragt hat. Ja. Und wir, am Ende seines Lebens, im ersten Petrusbrief, schreibt der Petrus, bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Wir sehen also, wie der Petrus bis zum Schluss weiß, es ist diese Liebe zum Herrn, die uns durchbringt, die uns hält, denn seine Liebe hält uns. Und die Herrlichkeit und die Freude des Christseins wird darin deutlich. Ich bin geliebt. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und wir werden Gott verherrlichen. Das Ziel unseres Glaubens werden wir erreichen. Die endgültige Rettung. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, danke, dass du uns so lieb hast, dass du uns auch so begegnest, Herr, dass du uns ermahnst, aber das in Barmherzigkeit und Liebe tust, um uns zu gewinnen, um uns wieder neu in die Beziehung hineinzuholen, aus der allein wir leben können mit Ewigkeitswert. Und ich bitte dich, Herr, dass das gelingt, jeden Tag neu, dass wir fähig werden, Nahrung und Kraft von dir zu bekommen an jedem Tag, indem wir dein Wort lesen, indem wir beten, indem wir mit dir den Alltag leben, dass du gegenwärtig bist in allen Situationen in unserem Leben. Danke, Herr, dass du nur darauf wartest, dass wir zu dir kommen. Danke, Herr, für dein gutes Wort. Danke für den Petrus. Danke, Herr, dass wir an ihm so viel lernen können, wie wir selbst auch sind und wie wunderbar und gnädig du bist. Amen. Amen.